Was ist der Mensch? Wie verloren ist er in der Welt? Anja Kampmann lest in ihrem Debütroman mit dem Titel »Wie hoch die Wasser steigen« ihren Romanhelden Watzlaw genau diese Fragen stellen. Watzlaw irrt nach dem Tod seines besten Freundes durch die Welt. Er ging, als wäre niemand geblieben, der ihm noch sagen konnte, wer er war oder was er hier sollte, schreibt die Autorin über Watzlaw. Anja Kampmann ist bei uns im Studio. Guten Tag, Frau Kampmann.
Guten Tag, vielen Dank.
Ihr Romanheld Watzlaw lebt und arbeitet auf verschiedenen Inseln zunächst einmal. Die Insel, das ist ja generell ein Sehnsuchtsort. In Ihrem Roman verkehrt sich aber die Welt. Der Sehnsuchtsort, sonnige Südseeinsel, sage ich mal, der wird zu einer Art Unort. Auf dieser Insel verbringt niemand gern ganz freiwillig seine Zeit, oder?
Ja, also ich glaube, es ist eben beides. Es ist schon noch der Ort, zu dem man aufbricht, weil man bestimmte Wünsche und Vorstellungen hat. Es ist so dieses alte Versprechen von Freiheit. Der Watzlaw ist eine Figur, die aus einer großen Enge kommt, der eigentlich immer wenig Bewegungsraum hatte, wenig Geld und der dann aufbricht auf diese Ölbohrplattform, da 12 Jahre arbeitet. Und mich hat eben genau dieser Widerspruch auch interessiert, dass man einerseits sehr viel Geld verdient in kurzer Zeit und da ein in Anführungsstrichen freies Leben führen kann, aber dafür eben auch eine Menge zu zahlen hat.
Ja, Watzlaw will wirklich wissen, was das Leben ausmacht. Also er verdient viel Geld, abenteuerliches Leben, er gibt viel Geld im Casino aus, er hat verschiedene Frauen, er nimmt sich einfach viel vom Leben. Ist das richtig?
Ja, also es ist wirklich so ein Modus, in den er dann kommt, wo es eigentlich so ein immer weiter gibt. Also er hat diesen besten Freund, mit dem er zusammen eine Kabine teilt und die beiden gehen in Casinos, reisen sehr viel. Der Versuch ist, auf so eine Plattform zu gehen, Geld zu verdienen und dann wieder zurück nach Haus zu kommen, der dann aber scheitert, weil er eben auch merkt, dass er sich selber auch so stark verändert, da große Verschiebungen stattfinden.
Also er kann nicht mehr zurück. Sie sagten es, sein bester Freund, Matthias heißt er. Welche Rolle spielt er? Der ist ziemlich wichtig für ihn.
Ja, also vor ungefähr 6 Jahren hat der Watzlaw einen Unfall gehabt und war eigentlich sehr erschöpft und hat dann den Matthias kennengelernt auf einem Sicherheitslehrgang, den er dann nochmal machen musste. Und dieser Matthias ist eben sehr viel jünger als er, ist sehr lebendig. Und dieser Matthias spricht ihn dann an und sagt, schau dir an, mit wem wir unterwegs sein werden, aber stell dir vor, was wir dann machen können. Und sie sind sofort zusammen irgendwie als Team und gehen dann zusammen auf die Plattform, lassen sich für dieselben Schichten einteilen und haben dann zusammen eben diese Zeit, die dem Ganzen auch wieder so einen Sinn gibt. Also das ist dann eine ganz enge Freundschaft, die da entsteht und eben auch eine große körperliche Nähe zwischen den beiden. Es ist recht ambivalent auch.
Aber dann passiert etwas Tragisches. Natürlich ist dieser Job sehr gefährlich. Es kommen oft Menschen ums Leben bei einem Helikopterabsturz zum Beispiel einmal. Und dann passiert es tatsächlich, dass Matthias auch stirbt. Ja, für Watzlaw ist das natürlich ein Schock, der auch viel in ihm auslöst. Er bricht auf, er sucht nach Antworten. Wer war dieser Freund eigentlich? Wo hat er gelebt? Das fragt er sich. Und dann fährt er los in die Heimat des Freundes. Was findet er denn dort oder was sucht er dort?
Na, ich glaube, es ist so eine Art, erstmal zu verstehen, was überhaupt passiert ist. Also er kommt von der Plattform vor der marokkanischen Küste zurück nach Tanger, wo sie dieses Zimmer hatten und ist erstmal wie so paralysiert. Und dann ist es eben so, dass sich ja niemand so wirklich um diesen Verunfallten kümmert und nicht da richtig nachgesucht wird. Irgendwie ist er der Einzige, der sich so ein bisschen darum kümmern kann. Ich glaube, er weiß selber nicht so richtig, was er da sucht. Es gibt auch den Moment, wo er da ankommt, wo er eigentlich dann gleich wieder umdrehen will. Und
er muss ja etwas tun. Er will zunächst einfach vielleicht nur in Bewegung bleiben und braucht eine Richtung. Also irgendeinem Stern, würden wir sagen, dem er folgen kann. Und da ist es natürlich erstmal weiter Matthias, den er vermisst und dessen Heimat er sucht. Mhm. Es gibt da diesen Satz von Max Frisch, der heißt, wir probieren Geschichten an wie Kleider. Auch Watzlaw lässt sich einen neuen Anzug in Ungarn, dort kommt Matthias her, schneidern. Er sieht dem Schneider sogar dabei zu. Das sind sehr eindringliche Szenen, wie er den neuen Anzug schneidert. Welche Bedeutung hat denn dieser neue Anzug?
Also es ist der Versuch, diesem Unverständlichen eine Form zu geben. Es wird immer wieder beschrieben, wie auch nach dem Unfall einfach alles weitergeht. Die Männer haben weiter ihre verschwitzten T-Shirts an und machen ihre Schichten. Und er braucht irgendwie was, wo der Verlust eine Form bekommt. Und gleichzeitig ist es etwas, wo er einfach gar nichts zu tun braucht, sondern wie so eine Auszeit hat. Und er guckt dann fast eine ganze Woche lang zu, wie dieser Anzug geschneidert wird und guckt da wahrscheinlich auch so ein bisschen in sich rein oder fühlt dem nach, was da gerade eigentlich ist und merkt aber auch, dass er eigentlich gar kein Gefühl vielleicht dafür hat, was gerade geschehen ist.
Sie sagten es bereits, Ihr Romanheld kommt aus dem Ruhrgebiet, aus einer polnischen Bergarbeiterfamilie. Mögen Sie uns da vielleicht einige Zeilen aus Ihrem Buch vorlesen?
Ja. Watzlaw konnte in der Ferne die beleuchteten Fenster sehen, die niedrigen, engen Zimmer. Was es bedeutet hatte, jeden Tag in dieselbe Küche zu kommen, auf der Tannenholzbank zu sitzen, im Warmen, die Brechbohnen aus dem Garten, das Husten seines Vaters, abends um 9:30 das regelmäßige Geräusch der Gardinenstange. Dort, an dem engen Tisch hinter dem Schrank, saß noch immer der Junge, der am Tag bis an die Ränder der Siedlung gelaufen war und schwieg zu seinen Rechenaufgaben.
Das Zuhause im Ruhrgebiet, das hat auf der einen Seite etwas sehr Beschützendes, aber auch eben etwas sehr Beengendes, vielleicht wie ein Korsett, das einen stützt, aber auch einengt. Für Watzlaw lässt sich diese Ambivalenz kaum auflösen, oder?
Nein, ich glaube, es ist immer so, dass es so eine gewisse Sehnsucht dahin zurückgibt, eben auch als dieser Szene eben vorkommt, eben diese Routinen, jeden Abend zusammensitzen, diese kleine, bescheidene Gemeinschaft, die man da hat unter der Hängelampe im Warmen. Und gleichzeitig ist es etwas, dem er unbedingt entkommen wollte. Und das ist vielleicht auch so eine Parallele zu dem Matjas, der aus Ungarn aufgebrochen ist und da auch vom Land kommt und dessen Geschichte noch mit dem 56er Aufstand verknüpft ist. Und der Matjas war dann eben jemand, der sagt, nein, wir brauchen all das nicht, wir können das hinter uns lassen. Und für 6 Jahre hat das eben auch ganz gut funktioniert. Man braucht es nicht, aber sobald man eben aus diesem schnellen Modus herausfällt, stellen sich die ganzen alten Fragen wieder von neuem und bekommen auch diese Orte, die man schon verloren geglaubt hat, wieder eine Bedeutung.
Das ist doch immer so im Leben, dass man ja sich in ein gewisses Tempo hineinbegeben kann. Erst recht, wenn man viel Geld verdient, da kann man sich sehr schön die Zeit auch vertreiben. Mhm. Aber es ist eben ein die Zeit vertreiben. Nachher wird das Geld auch für ihn wie diese Papierkronen, die man sich als Kind bastelt. Das ist auch ein sehr schönes Bild, das Sie benutzen. Und dann immer wieder diese Ambivalenz. Einerseits das Zurückwollen in die beschützende Kindheit, die aber auch immer beengt. Ist das eine für uns alle typische, das Leben spiegelnde Ambivalenz?
Na, ich glaube, es ist eine Ambivalenz, die immer stärker auftritt, weil, glaube ich, viele Leute einfach gar nicht mehr die Wahl haben, wo sie jetzt arbeiten wollen oder an welchen Orten sie eigentlich leben wollen. Und ja, eben die Familien überall zerstreut sind und auch in verschiedenen Ländern zerstreut sind, es eben sehr viele Zeitverträge gibt. Und ich glaube, da stellen sich diese Fragen schon. Also einerseits kann man sagen, es ist heute gar kein Problem, wir können uns so schnell erreichen über Skype oder das Internet oder so. Andererseits ist natürlich die Frage, was ist das dann für eine Gemeinschaft? Und ich glaube, es bleiben auch viele da auf der Strecke oder irgendwie in diesem Zwischenraum.
Diese Fragen spiegelt Ihr Roman auch. Die Frage nach Freundschaft, die Frage nach Liebe, die Frage nach Gemeinschaft. Eine Rolle spielt auch das Religiöse, denn Watzlaw kommt aus einer Familie im Ruhrgebiet, die aus Polen stammt. Die heilige Barbara, die Schutzpatronin der Bergleute, beschützt die Bergleute aber nicht mehr. Auch das erlebt Watzlaw. Er hörte das Läuten der Glocken wie eine längst vergessene Sprache, heißt es weiter. Ja, welche Rolle spielt denn das Religiöse, die Religion in dem Buch?
Na, ich glaube, es ist etwas, was eben seine Kindheit stark geprägt hat, in dem Sinne, dass das Ruhrgebiet in den 60er, 70er Jahren ja noch stark katholisch war. Es da viele Feste gab, kommen immer wieder die Messdiener vor, es kommen diese kirchlichen Sachen, sind ihm einfach sehr vertraut. Erst auch wenn er irgendwie auf Malta ist oder so, geht er immer mal irgendwo in eine Kirche und schaut sich das an, aber nicht, weil er da einen klaren Bezug zu hat, sondern es ist wirklich, glaube ich, eher so ein Schauen und Suchen, was so diesen Roman auch durchzieht.
Aber summt da nicht doch was aus seiner Kindheit noch in ihm nach, wenn er sich an die Wand der Kathedrale lehnt mit dem Kopf und die Orgel hört? Mhm. Das ist eine beeindruckende Szene. Das ist irgendwie noch da. Er lauscht dem irgendwie noch.
Ja,
also
ja.
Da summt noch etwas
ja,
in ihm.
Ja, also ich denke, es ist auch irgendwie sehr präsent. Und das ist eine Frage, die er sich selber vielleicht gar nicht so stellt, so bewusst. Aber das ist halt irgendwie was, womit er groß geworden ist und was auch mal eine Bedeutung hatte oder wo er auch wahrscheinlich genau mitbekommen hat, dass es in seiner Kindheit für alle um ihn rum irgendwie eine Bedeutung hatte und auch eine Halt oder eine Richtung gegeben hat. Gleichzeitig vielleicht eine Richtung, die dann einengend war. Aber es kommen ja sehr viele Motive, wo das eine Rolle spielt. Zum Beispiel diese Orgel. Da gibt es dann noch einen Rückblick. Denn einmal steht er in Malta an der Kirche, dann ist er einmal in London irgendwo und hört abends eine Orgel. Und wo die Orgel ist, da ist das Licht. Und das sind schon Bilder, also die mir sehr bewusst sind. Ich würde aber nicht so weit gehen, dass er versucht, das wiederzubekommen, sondern das ist eher wie so ein Gegenbild zu der Welt, in der er jetzt 12 Jahre lang gelebt hat, wo fast alles austauschbar ist. Also es wird dann gesagt, wenn sie irgendwo hinfahren, dann kaufen sie sich die Klamotten, die sie brauchen und lassen sie dann in den Hotelzimmern liegen. Die Leute, die Geliebten, alles ist eigentlich austauschbar und es ist sehr schnell, es sind immer neue Leute in diesem Borg-Cruise, also diese Kindheit und auch so dieser Ruhrpott und dieses katholische Aufwachsen ist natürlich so eine Konstante oder sowas wie so ein warmes Nest, aus dem er gekommen ist und gleichzeitig etwas, dem er unbedingt entkommen wollte. Also ich glaube, das ist diese Ambivalenz, in der er da steckt.
Also Václav, er sah Hühner weit hinter einem Hof über ein abgeerntetes Feld laufen und er fand ihre Eier in den Furchen des Feldes und als er sie öffnete, waren sie schwarz und verfault. Da taucht wieder das Bild dieses Nestes aus. Diese Zeilen, die klingen aber auch wie ein Gedicht. Oder mich haben Sie auch an Klagepsalmen aus dem Alten Testament erinnert. Haben Sie da bewusst Anlehnungen gewählt an dieses Alte, an das Archaische? Haben Sie Psalmen gelesen vorher?
Also ich habe keine Psalmen für den Roman gelesen, aber ich kenne es eben selber noch ein bisschen von früher. Und ich habe schon versucht, Bilder zu finden oder Szenen zu schreiben, die auf eine Art zeitlos sind. Ich fand diesen Kontrast eigentlich schön, dass man einerseits diese sehr moderne Lebenswelt hat, in der das alles spielt und gleichzeitig aber diese Erfahrungen, die er macht, in einem Bereich anzusiedeln, der allen vertraut ist und eben auch schon länger vertraut.
Also der Václav ist ja auf der Suche, also nach Spuren zunächst von seinem Freund. Er sucht Spuren seiner Kindheit im Ruhrgebiet. Er sucht dann Spuren seiner großen Liebe, also der Aufbruch aus dem Ruhrgebiet. Aber alles ist verloren. Erinnerungen waren ein unruhig ziehendes Volk, das nirgendwo ankommen sollte, heißt es im Roman. Das klingt jetzt trostlos. Ist es das auch?
Naja, es ist natürlich immer schön, wenn man Erinnerungen teilen kann oder wenn man wiedererkannt wird oder wenn jemand einem nicht alles glaubt oder man nicht jeden Tag neu seine Biografie erfinden kann. Also dieses Versprechen von Freiheit ist sicherlich nicht die Freiheit eines Einzelindividuums, was da draußen verloren geht, sondern ist wahrscheinlich idealerweise doch eine Freiheit, die in irgendeiner Art von Gemeinschaft stattfindet. Da das nicht da ist, kann es irgendwie nirgendwo so richtig, also wird nirgends aufgefangen, was er erlebt hat. Also auch alles, was das Buch erzählt, würde niemand erzählen, würde er auch selber nicht erzählen. Und es gibt auch niemanden, der das zuhören würde.
Weil er keinen hat, dem er das erzählen kann. Also es geht auch ums Erzählen, also dieses Trostlose dieser Geschichte und welchen Trost kann Erzählen da bieten, was uns Menschen ja vielleicht retten könnte oder vielleicht nur trösten könnte, das wäre das Erzählen. Das hängt ja auch mit dem Erinnern zusammen. Václav findet das nicht, Sie haben das gerade sehr schön beschrieben, oder zunächst nicht. Da heißt es, niemand hatte eine neue Erzählung begonnen, niemand hatte die Seite umgeschlagen in einem Absatz über das Ruhrgebiet, über die Ruhrgebietswelt von Václav. Das Leben bleibt wie über die Jahre ganz zerkratzte Tassen, heißt es da weiter. Naja, aber Sie als Autorin können Václav retten, indem Sie seine Geschichte erzählen?
Ich kann da kein Happy End garantieren. Aber ich glaube eben, dass wahrscheinlich die Aufgabe von einem Autor oder von allen, die erzählen, sein kann, dass man eben diese Bedeutung wiedergibt und auch findet. Und dass eigentlich diese Welt, in der der Václav und Matjas herumgeirrt sind, eine Welt ist, in der Bedeutungen genauso schnell vergehen, wie sie auftauchen, also sehr beliebig. Und das Erzählen ist natürlich eine Art, wie man Zusammenhänge herstellt und wie man kleinen Szenen eine Bedeutung geben kann, die sonst einfach völlig untergehen würden.
Wenn wir einer Sache Bedeutung geben, tun wir das, indem wir Zusammenhänge herstellen. Und diese Zusammenhänge bieten uns immer eine Möglichkeit des Verstehens an. Und dieses Verstehen kann uns etwas trösten über die große Sinnlosigkeit hinweg. Hic sunt draconis heißt ein Kapitel ganz am Ende. Das ist ein Begriff aus der Seefahrersprache. Ja. Nicht? So wurden die Inseln bezeichnet, die irgendwo waren, aber die man noch nicht entdeckt hatte.
Was, genau, ist das, oder wo die nicht erschlossenen Gebiete oder wo man einfach dachte, dass die Welt aufhört und die Ungeheuer wohnen. Und da gibt es auch so eine Parallele zum Ruhrgebiet, wo früher ja auch die Bergleute dachten, dass die Grubengase in den Tiefen von Ungeheuern ausgestoßen werden. Also das ist der schlechte, faulige Atem der Ungeheuer. Und wenn man den einatmet, dann fällt man halt um oder stirbt. Und diese Ungeheuer, die dann sowohl in der Seefahrt als auch im Bergbau auftauchen, fand ich schon auch faszinierend.
Also wir tun eigentlich nur gut daran, diese weißen Flecken und diese Ungeheuer zu umkreisen. Also vorsichtig versuchen, da herumzufahren und sie zu beschreiben, aber ihnen auch nicht zu nahe zu kommen. Das ist wohl lebensgefährlich dann auch. Mögen Sie uns noch einige Zeilen aus Ihrem Roman vorlesen? Das ist fast am Ende des Romans.
Ja. Und ein Mann steht auf dem Erdboden, am Rand eines unüberschaubar riesigen Ackers. Er wird die Erde zu etwas formen und werfen, und er wird zusehen, wie sie zerbricht. Er wird die Kälte in den Händen spüren. Es wird nicht mehr sein als das. Der dunkle Boden, der sich zusammenballen ließ und erst in der Luft, inmitten des Wurfs, zersplitterte in tausend Brocken. Es ist eine Sternenexplosion, der Moment, in dem etwas sehr Kleines übergeht in etwas, von dem es keine Vorstellung hat und von dem es nichts wissen kann, solange noch der kleinste Rest von ihm übrig ist. Es wird wieder und wieder geschehen. Für einen Moment wird seine Unterlippe sich vorschieben und mit einem leichten Zittern wird er dastehen wie zuletzt vor sehr langer Zeit. Die Augen blank, der November ist nur ein erster kalter Hauch über der Erde. Er wird rennen, ein Stück nur, bis seine Lungen brennen. Er wird dastehen, sich vorlehnen, gebeugt, seine Hände auf die Knie gestützt. Und dieses Keuchen ist dann das Einzige. Er wartete auf das Geräusch des Aufpralls, aber fast lautlos schluckte der Acker die Erde, die er warf. Fast lautlos waren seine Rufe dort draußen in der Ebene. Erschöpft, nicht ruhig, ging er zurück zum Wagen. Es ist zu viel verlangt. Es sollte wie ein Vorwurf klingen, doch als er es sagte, gab seine Stimme nur den Klang einer Frage.
Die Worte können nur noch lautlos rufen. Das ist ja auch ein Dilemma, in dem Sie sind auch Lyrikerin, als Schriftstellerin stecken, dass Sie immer nur lautlos rufen können. Das ist nicht ganz einfach, oder?
Ach, ich weiß gar nicht. Ich finde es gar nicht so lautlos. Ich habe das Gefühl, dass eigentlich Sprache, auch wenn sie auf dem Papier ist, sehr viel Melodien hat und sehr viel Rhythmus hat. Und dass eigentlich das auch schön ist, wenn ich jetzt auch Reaktionen bekomme zu dem Buch, dass ich das Gefühl habe, nee, eigentlich verstehen die Leute ziemlich gut, was man da gemacht hat. Und irgendwie ist diese Geschichte nicht mehr bei mir, sondern irgendwie in der Welt. Und das finde ich eigentlich gar nicht so lautlos.
Ganz am Ende, da bleibt dann doch auch eine Leichtigkeit, ein Schaukeln in einer Turnhalle. Da muss Watzlaw selbst grinsen. Was ist das für eine Leichtigkeit?
Es ist eine kindliche Leichtigkeit. Ein Bild, was irgendwie unbedingt an das Ende von dem Text musste und wo ich auch wusste, dass es danach dann zu Ende ist. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich das sagen soll, ohne dass ich jetzt das ganze Buch quasi von hinten aufrolle.
In dieser zitierten Textstelle haben wir es ja gehört, die Erde spielt eine Rolle. Eine Töpferscheibe mit dem Ton taucht immer wieder auch fast wie ein Refrain, wie es mehrere Refrains in dem Buch auch gibt. Also das ist sehr wichtig. Es geht tief unter die Erde. Im Bergbau geht es tief in die Erde hinein. Auf hoher See sowieso. Sie bohren da mit den Ölbohrungen hunderte, tausende Meter tief in die Erde. Mhm. Aber dann bleibt am Ende doch etwas Luftiges. Die Luft, das Schaukeln. Also ich habe so gelesen, man sucht auf der Erde, sucht die Spuren irgendwo auf der Erde, im Sand, sonst wo. Und nachher, am Ende blickt man doch nach oben in den Himmel.
Ja, aber es ist eben auch ein sehr unbestimmter Raum. Also zum Beispiel dieses Bild mit der Töpferscheibe, da heißt es immer, dass so die Erinnerungen, die er hat, so sind wie Brocken Ton, die man auf eine Töpferscheibe legt und die quasi zu weit außen, und in dem Moment, wo man sie drauflegt, werden die wieder weggeschleudert und die Mitte der Scheibe bleibt immer leer.
Also wir umkreisen das. Es bleibt gar nichts für Sie anderes möglich, als dieses Buch zu lesen, um zu erkennen, was wir hier versuchen, Ihnen zu erklären. Vielen Dank, Anja Kampmann. Ja. Wie hoch die Wasser steigen, heißt Ihr Roman. Ein Buch, das für mich auch eine ungeheure spirituelle Ausstrahlung hat, das nach dem Woher und dem Wohin des Menschen fragt. Auch ein sehr poetisches Buch, das mich auch an Teilen an biblische Psalmen sogar erinnert hat. Ein sehr spannendes Buch, das den Leser auf die Reise schickt, tief unter die Erde, in die Tiefen des Meeres. wie hoch die Wasser steigen. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen. Es hat 350 Seiten, kostet 23 Euro. Dankeschön.
Vielen Dank.